The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. Januar. Das hier war der Anlass.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
Und das war der gestrige Abend.
And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk. We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
We agree to disagree. Aber es werde Verhandlungen auf höchster Ebene geben zur Causa Grönland in den nächsten Wochen. So die Botschaft des dänischen Außenministers Lars Rasmussen und seiner grönländischen Amtskollegin nach dem Besuch in Washington. Aber das ändert erstmal nichts, zumindest mal nichts bei ihm.
We need Greenland.
Der Däne und die Grönländerin, beide haben sich mit Marco Rubio getroffen, dem US-Außenminister unter Trump, und mit J.D. Vance, dem Vizepräsidenten. Der dänische Außenminister hat Verständnis für die Sicherheitsbedenken der USA, sagt er zumindest. Während des Kalten Krieges habe es von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs massive Militärpräsenz in der Arktis gegeben. Die Soldaten habe man zu Friedenszeiten allerdings wieder abgezogen. Die Situation habe sich verändert und ja, es gebe Handlungsbedarf, aber es gebe keinen Grund, deswegen Grönland zu erwerben, sich einzuverleiben.
The big difference is whether that must lead to a situation where US acquire Greenland, and that is absolutely not necessary.
Und das Narrativ, dass China die Gegend mit Kriegsschiffen flute, all over the place, sagt Trump die ganze Zeit, das stimme einfach nicht.
According to our intelligence, we haven't had a Chinese warship in Greenland for a decade or so.
Nach dänischen Informationen habe sich seit 10 Jahren oder mehr kein chinesisches Kriegsschiff mehr in der Arktis blicken lassen. Was sagt der US-Präsident eigentlich dazu? Eine Journalistin fragte ihn gestern Abend, 22 Uhr unserer Zeit ungefähr, was sind eigentlich Ihre Optionen mit Grönland? Trump bleibt Trump.
Greenland ist sehr wichtig für die nationale Sicherheit, inklusive Dänemark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, you know, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off.
Wir können alles machen. Die Dänen können nichts machen, sagt er. Venezuela habe doch gezeigt, wie effektiv die USA seien. Wir können uns auf Dänemark, sagt er, nicht verlassen. So Trump, 22 Uhr, wie gesagt, deutscher Zeit. Fazit: Eine schnelle Besetzung Grönlands durch die amerikanische Armee ist damit vom Tisch, würde ich sagen. Aber das Begehr der USA, Grönland zu beherrschen, auf keinen Fall. Dänen und Grönländer, aber auch Deutsche, Franzosen, Italiener sind teilnehmende Beobachter eines sehr demütigen Spektakels. Amerika hat von Partner auf Rivale umgeschaltet, von Freund auf Vormund. Das ist die bittere Erkenntnis der heutigen Nacht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Hans-Werner Sinn spricht mit mir gleich über die Inflationsgefahren und was niedrige Zinsen, so wie Donald Trump sie sich wünscht, eigentlich bedeuten würden.
Die niedrigen Zinsen bedeuten mehr Nachfrage nach Gütern, bedeuten eine Abwertung. Alles das bedeutet tendenziell mehr Inflation in Amerika.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt startet in die Berichtssaison mit den Quartalszahlen von 3 amerikanischen Großbanken. Und Wikipedia feiert seinen 25. Geburtstag und die Briten entdecken jetzt erst ein deutsches Wellness-Ritual. Trump ist stolz, dass die US-Inflation so klein ist, in seinen Augen.
We have very low inflation.
Die Inflation liegt bei aktuell 2,7%. Für Trump niedrig genug, um weitere Zinssenkungen von der Notenbank und ihrem Chef Jerome Powell zu fordern, den er als zu spät Powell bezeichnet.
So that would give
too late, Powell, the chance to give us a nice, beautiful, big rate cut, which would be great.
Trump will die Zinsen unten haben, damit billiges Geld hat für seine großen Projekte, vor allem für die riesigen Spendings für das Militär. 500 Milliarden Dollar mehr als bisher, alles auf Pump. Make Schulden great again. Tangiert uns das eigentlich auch hier in Europa? Als Inflationszielmarke, auch bei der EZB, ist ja immer das 2%-Ziel gesetzt. Die USA sind dichter bei 3. Sind wir eigentlich hier im Euroraum sicher? Sicher vor dem, was sich in den USA da tut? Und was bedeutet das für die Börse, für die Aktien und für unsere Exporteure? Über diese Fragen spreche ich jetzt gleich mit einem der profiliertesten deutschen Ökonomen, mit Professor Hans-Werner Sinn. Er war von 1999 bis 2016 Präsident des IFO-Instituts und lehrte als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Mann ist Bestsellerautor, eine wichtige Stimme der ökonomischen Vernunft und heute Morgen unser Gast. Einen schönen guten Morgen, Professor Hans-Werner Sinn.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart.
In den USA ist mächtig was los. Vor allem wird ein neuer Notenbankchef gesucht. Einer am besten, der zu Trump passt, der ihm gefügig ist. Macht Ihnen das Sorgen bezüglich der Geldentwertung?
Ja, denn er will ja nun jemanden haben, der die Zinsen runterdrückt. Die Zinsen sind eben zu hoch und er will die Wirtschaft beleben und er will auch gerne ein bisschen Inflation haben, damit er seine Staatsschulden relativ zum inflationär aufgeblähten Bruttoinlandsprodukt dann senken kann.
Und die Rüstungsausgaben würde er auch gern hochsetzen, natürlich auch auf Pump. 1,5 Billionen pro Jahr ist jetzt im Gespräch. Ist das auch ein Inflationstreiber oder könnte das einer sein?
Ja, gewaltig, natürlich. Die Nachfrage treibt ja durch all diese Maßnahmen hoch. Durch die Staatsverschuldung ist der Inflationstreiber par excellence, nicht? Und das haben wir ja hier gesehen in Europa, das haben wir in Amerika gesehen, überall die letzten 10 Jahre war das ja eine Gelddruckerei zugunsten des Kaufs von Staatspapieren ohne Ende. Und dann haben die Staaten also sich über beide Ohren nochmal weiter verschuldet und das Geld unter die Leute gebracht. Gut, das ist dann ein keynesianischer Boom. Es ist aber auch mehr. Es ist dann eine Übernachfrage, die sich inflationär entlädt. Und dieses Entladen wurde dann besonders problematisch, als die Corona-Krise einen negativen Angebotsschock erzeugt hatte. Also die latente Nachfrageerhöhung durch die Staatsverschuldung und die Angebotsverknappung machte dann die Inflation.
Nun ist das ja Amerika. Hat das Rückwirkungen auf uns in Europa oder sind wir durch die Eurozone in gewisser Weise entkoppelt?
Ja, wir sind schon entkoppelt, weil wir ja flexible Wechselkurse haben. Also der Dollar kann ja sukzessive immer weiter abwerten und die Inflation in Amerika auf diese Weise dann kompensieren im Außenhandel. Aber die Zinsen führen schon zu einer Verkopplung, denn wenn jetzt die Amerikaner die Zinsen senken, dann flieht das kurzfristige Finanzkapital sofort nach Europa, weil man da noch bessere Erwartungen hat und Zinsmöglichkeiten sieht. Und dann kommt es zu einer Aufwertung des Euro und einer Abwertung des Dollar. Und diese Aufwertung des Euro ist tendenziell inflationsdämpfend. Deswegen haben wir jetzt keine Probleme mit der Inflation im Moment. Aber in Amerika die Abwertung des Dollar ist inflationserhöhend, weil die ganzen Importwaren teurer werden. Nun hat Amerika nicht so eine hohe Importquote, weil es ja ein riesiges Land ist und wenig Außenhandel hat relativ dazu. Aber es macht sich auch doch schon dort bemerkbar.
Und unseren Exporteuren macht ein verändertes Verhältnis Euro zum Dollar, vor allem wenn der Euro aufwertet, macht unseren Exporteuren doch eher das Geschäft schwierig, oder?
Ja, natürlich. Vor allem, wenn es eine Überreaktion gibt, relativ zu der tatsächlich stattfindenden Inflation, wie das normal ist, nicht? Diese Zinseffekte führen zu einer Überreaktion der Wechselkurse und das belebt die amerikanische Wirtschaft. Die können dann prima exportieren und bei uns wird es dann umso schwerer, wenn es um Exporte nach Amerika geht, die ja sowieso schon gehandicapt sind durch die hohen Zölle, die Trump erhebt von 15%.
Die bislang ja nicht so inflationstreibend gewirkt haben, wie viele das erwartet hatten.
Ja, das stimmt. Das war jetzt nicht so extrem. Aber das liegt eben auch daran, dass das Importgeschehen relativ zur Wirtschaft doch nicht die Rolle spielt wie bei kleineren Ländern auf der Welt und wie bei den Europäern.
Oder kommt da noch was? Ist das eine Art aufgestaute Inflation? Warten die Produzenten nur darauf, das dann am Ende doch überwälzen zu können auf den Konsumenten?
Ja, es gibt sicherlich Verzögerungen, weil die ganze Kette der Vorprodukte, die dann importiert werden, bedeutet ja, dass der eine die Preise erhöht, der Erstimporteur erhöht die Preise, dann verkauft er das an den nächsten, dann erhöht er auch die Preise und dazwischen ist immer ein Zeitlag. Da können einige Monate vergehen, bis sich die Inflation dann niedergeschlagen hat.
In Europa haben wir uns an die Unabhängigkeit von Notenbanken gewöhnt. Jetzt kriegen wir mit, dass hier gepokert wird um die Besetzung der Fed. Hat das Ihrer Einschätzung nach Auswirkungen auf die Inflation oder auch nur auf die Inflationserwartungen, welche Persönlichkeit dort führt?
Ja, allemal, weil ja Paul für einen konservativen Kurs mit relativ hohen kurzfristigen Zinsen steht. Und wenn jetzt jemand anderes kommt, dann den Trump auswählt, dann wissen wir, das ist jemand, der für niedrige Zinsen steht. Das wird er dem Präsidenten auch vorher versprechen müssen, sonst wird er ja nicht nominiert. Und die niedrigen Zinsen bedeuten mehr Nachfrage nach Gütern, bedeuten eine Abwertung. Alles das bedeutet tendenziell mehr Inflation in Amerika.
Aber auch besser laufende Börsenkurse. Wall Street freut sich auf billiges Geld.
Ja, die Kurse entstehen ja durch einen Portfoliovergleich. Legt man das Geld festverzinslich an oder geht man in Aktien? Und je niedriger der Zins ist, desto attraktiver werden die Aktien und die Aktienkurse steigen. Die steigen so weit, bis die erwartete Rendite für die Aktien wieder in einer ähnlichen Relation zu der echten Rendite für Finanzanlagen steht. Und das geht eben nur durch eine Kurssteigerung, weil wenn die Kurssteigerung da ist, dann ist die Dividendenrendite automatisch kleiner und Kurse, die schon gestiegen sind, können nicht nochmal steigen. Also dann relativieren sich auch die Kurserwartungen.
Verstehe. Das heißt aber was? Die Wall Street hat die durchaus realistische Erwartungen, dass sich ihr Geschäft erleichtert.
Ja. Und das sehen wir ja auch beim DAX. Das ist das gleiche Phänomen. Die erwartete Zinssenkung führt eben dazu, dass man jetzt schon flieht in DAX-Papiere und andere europäische Aktien.
Nun haben wir auch in Europa eine langsam beginnende Nachfolgediskussion für Christine Lagarde an der Spitze der EZB. Isabel Schnabel aus dem Direktorium hat sich selbst ins Gespräch gebracht. Würde Frau Schnabel Ihre Unterstützung finden?
Ich denke, ja. Frau Schnabel hat sich als Falke erwiesen. Die war ja die erste, die dann wirklich eine Zinserhöhung zur Bekämpfung der anstehenden und zu erwartenden Inflation durchsetzte, zu einem Zeitpunkt, als der Rest der ganzen EZB noch behauptete, es gäbe gar keine Inflation. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und das muss ein schwieriger Kampf für sie gewesen sein, den sie gewonnen hat.
Und daraus leiten Sie ab, was? Dass sie ein Garant, eine Garantin wäre für Geldwertstabilität?
Ja, für relativ höhere Zinsen und für eher einen konservativen Kurs. Also das ist ja immer das Problem. Die Notenbank ist ja immer versucht, den Staaten zu folgen. Die wollen ja Geld. Und das Geld können sie kriegen, indem sie ihre Papiere an den privaten Sektor verkaufen. Oder noch schöner ist es, wenn sie an die Notenbank verkaufen können. Das fand ja in riesigem Umfang im letzten Jahrzehnt alles statt. Damit Bernanke, übrigens, und das ist der Vorwurf von Trump, ja auch irgendwie gerechtfertigt, als die Demokraten an der Macht waren. Denen hat er geholfen, indem er ihnen die Staatspapiere abgekauft hat, im Zuge seines sogenannten Quantitative Easing. In riesigem Umfang wurde Geld gedruckt, um Staatspapiere zu kaufen, und das senkte die Effektivrenditen, die die Staaten halt anbieten mussten, damit sie ihre Papiere los wurden. Und das hat dem amerikanischen Staat unter den Präsidenten Bush und vor allem Obama sehr geholfen. Und wenn Trump sagt, die Fed hat hier damals eine pro-demokratische Politik gemacht und jetzt hilft sie mir nicht in entsprechender Art und Weise, dann hat er mit dem Punkt vielleicht sogar recht.
Dabei Jerome Powell, wenn ich es recht erinnere, ist ein Nominee von Donald Trump, nicht von Obama.
Ja, das mag sein. Aber er macht eine Geldpolitik natürlich, die der Zentralbankrat beschließt.
Müssen wir uns Sorgen machen insgesamt, die Bürger, um ihr Erspartes, was die Geldentwertung in den nächsten, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahren angeht?
Ja, das muss ist gerechtfertigt. Wir haben ja auch in Europa gut 2% Inflation und das sollte ja eigentlich die Obergrenze sein. Und die, das heißt also, um so viel nimmt der Wert der Ersparnisse ab, in realer Kaufkraft gerechnet. Nun könnte man sagen, die Zinsen kompensieren das, die sind aber eben auch nicht so toll. So dass man also großenteils sogar eben negative Realzinsen bekommt, wenn man Geld anlegt. Das heißt, letztlich wird man ärmer von ganz alleine.
Und die Politiker und auch die Notenbanker, manchmal hat man das Gefühl, 3% würde denen noch besser gefallen als Inflationsziel, als 2, 3 sei das neue 2%. Halten Sie das für denkbar, dass auf absehbare Zeit das Inflationsziel, das neue Normal, angehoben wird?
Ja, denkbar ist das allemal, denn das hat ja die EZB in ihrer Geschichte mehrfach getan. Also erstmal hieß es Preisstabilität, Maastrichter Vertrag, das heißt ja 0%. Dann haben sie gesagt, naja, 0% können wir nicht einhalten, so genau kann man das gar nicht messen. Sagen wir mal, alles bis 2% nennen wir Preisstabilität. Unser Ziel ist es, knapp unter 2% zu bleiben. Und dann haben sie gesagt, naja, knapp unter 2% ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Wir wollen im Durchschnitt über längere Zeiträume bei 2% sein. Und dann haben sie gesagt, es ist eigentlich auch kein Problem, wenn wir jetzt mal temporär bei 3% sind, solange wir erwarten können, dass wir wieder zurückkehren. Also diese semantischen Übungen wurden hier beobachtet in Europa und man hat sich das so zurechtgebogen, dass man immer noch sagen konnte, wir erfüllen den Maastrichter Vertrag mit seinem Mandat, eben Preisstabilität herzustellen. Davon kann in Wahrheit gar nicht die Rede sein. Und ich glaube nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist. Je nachdem, wer in Europa der Nachfolger von Frau Lagarde wird, muss man befürchten, dass also solche Aufweichungsaktionen weitergehen. Aber bei Isabel Schnabel befürchte ich das nicht, denn die ist eine Hardlinerin.
Ja, aber das ist doch immerhin ein zuversichtlicher Schluss, dass Sie das Gefühl haben, da ist eine Kandidatin im Rennen, und zwar nicht von außen, sondern aus der Institution heraus, die Bürger ruhig schlafen lässt.
Ja, das kann man so sagen.
Herr Sinn, danach kann noch gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für das morgendliche Gespräch.
Gerne. Alles Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat die Berichtssaison gestartet und es geht los mit 3 Großbanken, amerikanischen Großbanken. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß mehr. Also, ab in die USA und nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor, ja, die US-Großbanken liefern ein gemischtes Bild, insgesamt aber mit eher positiven Signalen für die Wirtschaft, auch wenn die Kurse unter Druck stehen. Die Bank of America hat im Schlussquartal ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 12% gesteigert, der Umsatz ist um gut 7% gewachsen. Treiber waren vor allem das Zinsgeschäft und ein deutlich zweistelliges Plus im Aktienhandel. Gleichzeitig gibt sich der CEO optimistisch für das laufende Jahr. Die Bank of America-Aktie verlor trotzdem über 4%. Bei der Citigroup sieht man, wie stark Einmaleffekte die Zahlen verzerren können. Operativ läuft es zwar gut, der Umsatz ist ohne Russland-Sondereffekt etwa im hohen einstelligen Prozentbereich gestiegen und auch das Zinsgeschäft hat zweistellig zugelegt. Unterm Strich meldet Citi aber einen Gewinnrückgang von rund 13%, weil der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft belastet. Bereinigt darum hätte der Gewinn klar zugelegt. Auch da fiel die Aktie um knapp 4%. Wells Fargo dagegen kämpft es stärker mit hausgemachten Themen. Höhere Abfindungen lassen die Kosten steigen und drücken den Quartalsgewinn unter die Erwartungen. Operativ ist das Zinsgeschäft in etwas stabil, aber die Bank investiert gerade viel in Umbau und Effizienz. Das gefällt der Börse gar nicht gut. Die Aktie fiel um rund 5%. Für Anleger lassen sich daraus 3 Punkte mitnehmen. Erstens, die US-Konsumenten und Unternehmen halten sich im Kreditgeschäft bislang robust. Zweitens, das Handelsgeschäft profitiert von den bewegten Märkten. Und drittens, gute Zahlen bedeuten nicht immer steigende Aktienkurse. Die Märkte reagieren aktuell sehr sensibel auf jede Nachricht und Unsicherheit in den Formulierungen der Berichte, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass aus Spaß ernst wurde und dieser Ernst wurde dann ein Welterfolg. Wikipedia, die größte frei zugängliche Wissenssammlung der Welt, erfunden im Jahr 2001 von einem Mann namens Jimmy Wales. Heute vor 25 Jahren wurde die freie Enzyklopädie gegründet. von eben diesem Jimmy Wales und seinem Kumpel, dem Larry Sanger. Der Ex-Börsenhändler und Internetunternehmer Wales trifft auf den Philosophen Sanger und sie starten ein Spaßprojekt, Wikipedia und ein ernstes Projekt namens Nupedia. Das hieß übersetzt Neues Wissen. Nupedia sollte der eigentliche Erfolg werden. Wikipedia, wie gesagt, war eine eher spaßig gemeinte Angelegenheit. Nupedia, das war ein Online-Lexikon, aber geschrieben ausschließlich von Experten, streng kuratiert, mit einem akademischen Begutachtungsprozess. Wikipedia dagegen war der Gegenentwurf. Offen statt exklusiv und jeder darf einfach mal mitschreiben. Und dann kam's, wie man es nicht vermutet hatte, dass es kommt, Nupedia, das seriöse Projekt, verschwindet. Das war ja wie Brockhaus-Lexikon, nur in digital, kann weg, meinte die Community. Wikipedia, das, tja, das war mal neu, das entwickelte sich zur großen Überraschung, das machte auch Spaß, jeder durfte mit ran, Wikipedia wuchs ziemlich schnell.
Wikipedia, on the other hand, begins with a very radical idea. And that's for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. And that's what we're doing.
Eine radikale, eine utopische Idee, so erklärt Jimmy Wales später das Konzept. Eine Welt, in der Wissen allen gehört, frei zugänglich, gemeinsam erarbeitet. Und das spiegelt sich auch im Logo, eine graue, unvollständige Weltkugel aus Puzzleteilen mit Buchstaben aus vielen Sprachen, die dann sagt, Wissen ist global und Wissen ist niemals fertig. Wikipedia gehört heute keiner Firma, diese Enzyklopädie wird über Spenden finanziert. Heute sind es über 65 Millionen Artikel in mehr als 300 Sprachen weltweit. Und für viele ist Wikipedia das Nachschlagewerk Nummer 1. Auch, tja, wenn die künstliche Intelligenz immer mehr diesem Modell Konkurrenz macht. Zum Beispiel durch Tech-Gigant Elon Musk mit seinem, naja, ähnlich klingenden Grokipedia und öffentlichen Angriffen, mit denen er die Glaubwürdigkeit von Wikipedia immer wieder in Frage stellt. Im letzten Jahr hatten wir die Chance, mit Jimmy Wales im Pioneer-Podcast ein Interview zu führen. Meiner Kollegin Chelsea Speaker sagte er,
das ist sicherlich nicht ideal, aber wenn man die Situation fair beurteilt, erkennt man, dass Elon eine sehr aggressive und ausgeprägte eigene Sichtweise hat und keineswegs neutral ist. Seine Kritik ist oft nicht gut durchdacht, sondern einfach Elon eben. Die meisten Menschen verstehen das. Gleichzeitig müssen wir genauer hinschauen und überlegen, was wir dagegen tun können.
Let's dig deeper. Let's see what we can do.
Wie es mit Wikipedia weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Wir wünschen alles erdenklich Gute und sagen heute Morgen Happy Birthday, Wikipedia.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Briten erst jetzt eine wichtige Kulturtechnik aus dem deutschsprachigen Raum entdecken, die bei uns schon ganz normal ist. Die Rede ist vom Aufguss in der Sauna. Anders als in Deutschland gilt in Großbritannien und auch in Amerika das textilfreie Schwitzen als Zumutung. Tja, insbesondere noch, wenn andere dabei sind. Nackt ist man hier vor seinem romantischen Partner oder höchstens noch mal vorm Onkel Doktor. Der zweite für die Briten spannende Aspekt ist dann der des Aufgusses. Der schwappt wohl erst jetzt über die Insel rüber. Für die BBC-Autorin Eva Adorisio, die jetzt darüber geschrieben hat, ist der Auftritt des Saunameisters dann ein wahres Spektakel. So steigt sie in ihren Text ein.
Meine Mitsaunierenden und ich, wir tropfen vor Schweiß, während vor uns ein halbnackter Mann mit weit ausgebreiteten Armen herumstolziert. Wie ein Matador, der einen Bullen anheizt, wirbelt er sein weißes Handtuch umher.
Begeistert beschreibt sie das Zischen des Eises auf dem erhitzten Stein, den intensiven Duft nach Patchouli und Grapefruit, die Wellen heißer Luft, die dieser Saunameister in Richtung der Gäste schickt. Die Autorin ist entzückt. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.